Gerade die Menge an Rezepten, die im Internet rumschweben, kann wahnsinnig überwältigend sein. Man kennt auch nicht die Menschen hinter den Rezepten. Sind das Rezepte, die auch wirklich funktionieren? Ist das einfach irgendein Google-Bot, der mich da irreführt?
Herzlich willkommen im Habers Bazaar Podkalender zur letzten Folge des Jahres 2022. Dieses Mal haben wir Luisa Weiß zu Gast. Luisa ist bekannt geworden unter dem Titel The Wednesday Chef. So nämlich hieß der Foodblog, den sie neben ihrer Arbeit im Buchverlagsgeschäft gestartet hatte. Das Besondere daran, mit jedem Rezept verknüpfte Luisa eine persönliche Geschichte und da gab es einige zu erzählen. Luisa, halb Italienerin, halb Amerikanerin, ging in Boston und Berlin zur Schule, verbrachte ein Jahr in Paris, zog nach New York, dann wieder zurück nach Berlin und brachte von überall Rezepte mit. Aus dem Hobby wurde ziemlich schnell ihre Hauptbeschäftigung. Seitdem hat sie zwei Bücher geschrieben, tausende von Rezepten verwirklicht, geheiratet und zwei Kinder bekommen. Ihr Blog ist auf Instagram gewandert und heute vermittelt Luisa ihr Wissen auch noch in Kochtutorials. Hier erzählt sie uns, wie man ein versalzenes Essen rettet, welche Bücher sie für den Dezember empfiehlt und natürlich, was in ihrer Familie zu Weihnachten gegessen wird. Herzlich willkommen, liebe Luisa Weiß.
Danke.
Luisa. Wir haben es gerade gehört, du bist eine populäre Foodbloggerin und Kochbuchautorin. So eine wie du, ja? Was hat die heute Morgen gefrühstückt? Wie aufwendig müssen wir uns das vorstellen?
Also ganz aufregend. Wir haben einen Adventskalender von Bonne Maman, diese Marmeladenfirma aus Frankreich. Und da gibt's jeden Tag im Dezember ein winziges Gläschen mit Marmelade drin. Und zwar ganz ausgefallene Sorten, die es sonst im Handel nicht gibt.
Brauchen ja auch 24, ja.
Ja, genau. Und ich hatte nur noch ein winziges Scheibchen Brot, das durfte ich toasten und dann die paar Gramm, die noch übrig waren im Glas, nachdem meine Kinder es fast ausgefuttert haben, das durfte ich dann probieren.
Okay, beruhigen, du isst auch nicht an und nicht feudaler, frühstückst nicht feudaler als wir anderen alle auch.
Nein, nein.
Was war denn das letzte Gericht, das du gekocht hast?
Ich habe gestern Abend gekocht und zwar, also jetzt mal abgesehen vom Abendessen, das war ganz prosäisch, Nudeln mit Pesto, okay. Weil ich keine Zeit hatte. Aber ich habe gestern Abend einen Kuchen gebacken und zwar hatte ich Cranberry Sauce übrig von Thanksgiving letzte Woche. Das ist unser Herbstfest, sage ich mal, in Amerika. Und es gibt immer Cranberry Sauce, das ist so eine Preiselbeerensoße und man macht immer sehr viel davon und ich weiß nie, was ich mit den Resten machen soll. Und gestern hatte ich die Idee, sie in einem Kuchen zu verwerten und das habe ich dann auch gemacht mit so Streusel obendrauf und es war sehr lecker, sehr gelungen.
Du hast, Luisa, zwei erfolgreiche Food-Bücher geschrieben. Das erste ist ein Food-Memoir. Erklärst du uns das?
Ja, genau. Das erste ist ein Food-Memoir. Das ist eine Sammlung von Aufsätzen, sage ich mal, Kapiteln über meine Geschichte, mein Leben, zumindest bis zu dem Punkt, wo ich das Buch geschrieben habe, Mitte 30. Jedes Kapitel hat ein Rezept, was dazu passt. Und genau, also es ist eigentlich ein Lesebuch mit Rezepten, also keine Fotos, kein Kochbuch, traditionell in dem Sinne.
In deinem Blog geht es ja ganz ähnlich zu. Also du verknüpfst die Rezepte, die du empfiehlst, immer mit einer persönlichen Geschichte aus deinem Leben. Mit diesem Blog bist du auch bekannt geworden. Welche Rolle spielt er für dich heute und welche spielt zum Beispiel ein Medium für Instagram?
Der Blog, der war sozusagen der Anfang von meiner Karriere, sage ich mal, in diesem Space. Und ich habe das leidenschaftlich gern jahrelang gemacht. Am Anfang war das eher ein Hobby, was ich nach der Arbeit oder am Wochenende oder ganz früh morgens gemacht habe, bis es dann irgendwann zu meinem Hauptberuf wurde durch meine Buchverträge und so weiter. Mittlerweile ist es so, dass der Blog nicht mehr wirklich aktualisiert wird. Der existiert noch. Man kann immer noch auf die Archiven zugreifen. Das machen auch noch richtig viele. Und mittlerweile konzentriere ich mich mehr auf die Bucharbeit und auf Instagram. Genau. Und ich habe einen Newsletter, also auch eine Art Blog, aber es geht halt direkt in die E-Mail-Boxen von meinen Lesern und Abonnenten, sage ich mal. Und das passiert etwas weniger häufig, also ein-, zweimal im Monat, wenn ich Glück habe.
Okay. Apropos Boxen, auf Instagram sieht man, dass du zwei kleine Söhne hast. Haben die in der Schule denn eigentlich die besten und originellsten Lunchboxen von allen Kindern?
Nein. Ich habe zwei Kinder, die sind 10 und 5. Sie essen in der Mensa von der Schule. Nicht besonders gerne, aber wir schmieren Brote für sie. Ich habe eine Weile lang für meinen großen Sohn, der Schwierigkeiten hatte mit dem Mensaessen, habe ich versucht, Lunchboxen zu machen mit interessanten Möglichkeiten für ihn, und die kamen immer ungegessen wieder. Also irgendwann habe ich gesagt, du hungerst oder du isst das Mensaessen, und so isst er jetzt das Mensaessen.
Okay. Ja. Dein zweites Buch heißt Classic German Baking und kam 2016 raus. Es beinhaltet lauter Backrezepte aus dem deutschsprachigen Raum. Und was natürlich irre ist, es wurde sowohl in der Washington Post als auch in der New York Times als eines der besten Kochbücher des Jahres genannt. Die Rezepte, die du darin entwickelst, wie entstehen die? Ich glaube, du sammelst sie teilweise auch von anderen, aber du entwickelst sie auch selber, oder?
Genau, also das Buch Classic German Baking, das sollte so ein Referenzbuch sein von klassischen deutschen und österreichischen Rezepten, Backrezepten für Menschen im englischsprachigen Raum, also hauptsächlich Amerika, weil mein Verleger in den USA ist, aber auch für andere Länder, wo eben Bücher auf Englisch verkauft werden. Und ich wollte sehr gerne ein klassisches Kochbuch schreiben, mit Rezepten, die so die Basis von der wunderbaren Backtradition, die hier existiert, bilden. Und um das zu machen, habe ich Rezepte aus allen möglichen Ecken gefunden. Ich habe antiquarische Kochbücher, ich habe Familienfreunde, Rezepte, die ich auf der Rückseite von einem Marzipanverpackung gefunden habe. Ich habe überall Rezepte gesammelt und getestet und entwickelt, dass sie mit Zutaten, die in USA oder England oder Australien zu finden sind, genauso dann nachzubacken sind, wie sie hier existieren.
Ah, klar, das muss man ja beachten.
Genau, genau. Und ich habe die Rezepte zum Teil etwas modernisiert und auch amerikanische Leser, also Kochbuchleser, erwarten ein etwas anderes Niveau an Angaben.
Ein höheres etwa?
Ein höheres etwa, genau. Also sie brauchen mehr Anleitung. Wie macht man einen Mürbeteig? Wie schlägt man Butter und Zucker zusammen? Oft hat man in deutschen Kochbüchern, wird einfach angenommen, dass man so die Basissachen kennt. Und in Amerika ist das nicht so. Das heißt, ich musste die Rezepte wirklich auch ganz neu schreiben und beschreiben und etwas ausführliche Angaben machen, damit die Resultate auch wirklich so werden, wie sie aussehen oder wie sie, genau.
Ist es dann rückübersetzt worden ins Deutsche?
Nein, leider nicht. Mhm. Es existiert bis jetzt nur auf Englisch.
Ja. Jetzt gibt's ja, nehme ich mal an, auch auf den unterschiedlichen Kochbuchmärkten Trends. Wie würdest du aktuell die Stimmung beschreiben? Was kaufen die Leute gerade wie wild, sagen wir mal, auf dem deutschen Kochbuchmarkt? Und was auf dem amerikanischen? Gibt es da Unterschiede?
Also sehr beliebt ist momentan, ist alles, was vegetarisch, vegan, wo Gemüse wirklich die Hauptrolle hat. Ich glaube, die letzten Jahre haben die Menschen wirklich verstanden, dass etwas weniger Fleisch essen nicht nur gesünder ist, sondern auch für den Planeten und für die Klimakrise besser ist. Und es gibt jetzt so viele Kochbücher, die in dieser Richtung ganz irre spannende Sachen machen. Und da sehe ich das sowohl in den USA als auch in Deutschland, dass das ein großer Renner ist. Ich will es gar nicht Trend nennen, weil ich finde das auch wichtig. Ich finde es schön, dass man versucht, weniger Fleisch zu essen oder auf jeden Fall mehr aufmerksam ist im Fleischkonsum. Aber es gibt, glaube ich, auch viel mehr Interesse, andere Kulturen kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen aus der Pandemie kommt, dass wir uns so lange alle, also die ganze Welt fühlte sich ja so gefangen und wir durften nicht reisen, wir durften ja nicht einmal Freunde sehen. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass viele Kochbücher, die besonders eine Lupe in andere Kulturen zeigen, also ein
ist ja.
Ja, dass das sehr interessant ist für Leser. Leser möchten gerne auch so reisen und endlich mal ein bisschen wieder rauskommen und andere Kulturen kennenlernen.
Ja. Kaufst du viele Kochbücher und wovon ich ausgehe und wie müssen die sein? Wie lockt dich ein Kochbuch an?
Ja, also ich kaufe wirklich viele Kochbücher. Ich empfinde das als Arbeitsausgabe natürlich, weil es
Natürlich,
halt,
steuerlich absetzbar.
ja, aber es ist, ich will ja so ein bisschen au courant bleiben. Ich will sehen, was meine Kollegen machen und Inspiration auch rausziehen für nicht nur die Fotos oder wie jetzt Sachen gestylt werden, sondern auch wie man erzählt und wie man Rezepte so interessant macht. Mir werden auch manchmal Kochbücher zugeschickt, aber ich kaufe sie wirklich leidenschaftlich gern und oder ich stöbere auch einfach sehr gern. Ich gehe regelmäßig in den Buchladen und setze mich einfach hin und gucke mir die Bücher an. Was für mich immer wieder interessant ist, ist etwas Neues zu lernen. Also zum Beispiel habe ich vor kurzem ein Kochbuch über die rumänische Backtradition bekommen und das war einfach so faszinierend. Ich muss zugeben, ich habe nie besonders viel über die Esskultur in Rumänien nachgedacht. Ich wusste auch sehr wenig über die Kultur generell. Und dieses Buch war einfach eine komplette Offenbarung. Ich habe so viel gelernt, nicht nur über das Essen, das war fast nebensächlich, sondern mehr über die Geschichte und die Kultur von Rumänien. Und also sowas finde ich einfach unwiderstehlich.
Verrät's uns, wie das heißt?
Ja, das heißt Tava. Und die Autorin heißt Irina Georgescu. Sie ist in England, lebt in England, kommt aber aus Rumänien. Und das Buch gibt es seit ein paar Wochen auf Englisch. Und ja, genau. Tava heißt, ist, glaube ich, rumänisch für Tablett, auf dem die Nachtische serviert werden.
Ja, sehr schön. Luisa, welche ist kulinarisch gesehen denn eigentlich deine Lieblingsjahreszeit?
Ah, das ist eine gute Frage. Also ich finde, es gibt in jeder Jahreszeit Sachen, auf die ich mich kulinarisch sehr freue. Zum Beispiel im Herbst und Winter, wenn es so dunkel und grau wird, habe ich dann endlich wieder Lust auf Eintöpfe und Soßen und Backen. Wobei ich im Sommer eher weniger Lust habe auf so deftige Sachen. Da freue ich mich eher auf die ganzen wunderbaren Märkte, die voll sind mit Tomaten und Salate und Kirschen und Erdbeeren. Also, das ist schwierig. Ich glaube, so zum Kochen mag ich den Herbst am meisten. Aber wenn man einfach nur Rohkost isst, dann freue ich mich am meisten auf den Sommer.
Dieser Podcast beschäftigt sich ja auch immer mit dem aktuellen Monat, also in deinem Falle dem Dezember. Welche Bedeutung hat der denn jetzt speziell für dich und für das, was du tust und gerade besonders gerne kochst? Also, was erwarten deine Leserinnen oder Followerinnen sind es ja bei Instagram in diesem Monat von dir?
Also Dezember, obwohl mein Backbuch mittlerweile 6 Jahre alt ist, ist Dezember immer wieder ein Moment, wo das Interesse in das Buch wieder aufgeht. Ich habe einen ganzen Kapitel, der sich natürlich mit Weihnachtsbäckerei beschäftigt. Das ist besonders aufregend, habe ich den Eindruck, für die Follower und Leser und Fans von dem Buch. Und ich backe selber natürlich viel im Dezember. Ich unterrichte viele Online-Backkurse. Und was ich halt auch wirklich schön finde, ist, dass viele, die dieses Buch haben, die selber dann im Dezember backen, sie taggen mich auf ihre Posts auf Instagram und so sehe ich, so lebt das Buch immer weiter.
Schön.
Ja.
Was glaubst du, Luisa? Es ist ja eigentlich heutzutage nichts einfacher als, ich will Zimtsterne backen, ich gehe ins Internet und habe Millionen von Rezepten zur Auswahl. Man könnte doch jetzt sagen, warum sollte ich mir überhaupt noch irgendein Buch kaufen? Ich kann es ja eigentlich alles umsonst mir ergoogeln, aber so ist es eben nicht.
Ich glaube, gerade die Menge an Rezepten, die im Internet rumschweben, kann wahnsinnig überwältigend sein. Man kann es überhaupt nicht einordnen. Man kennt auch nicht die Menschen hinter den Rezepten. Sind das Rezepte, die auch wirklich funktionieren? Ist das einfach irgendein Google-Bot, der mich da irreführt? Und in einem Buch, in einem Backbuch oder Kochbuch kauft man ja auch sozusagen nicht nur die Sammlung an Rezepten, die natürlich getestet wurde und so weiter, aber man investiert ja auch etwas in den Autoren, der sagt, ich bin eine Autorität in diesem Fach, sage ich mal, und ich verspreche euch, dass ich was liefern kann, was dann auch für euch Wert hat. Also das war zumindest. Das ist so, wie ich die Bücher angehe. Also ich sehe mich auch ehrlich gesagt gar nicht als unbedingt als Chefkoch, sondern als Interpretin von dieser Kultur, dieser Backkultur. Ich wollte die Rezepte, die besten aussuchen, die für mich sozusagen die Standard-Bearer sind für deutsches Backen. Oder ich sage immer deutsches, aber natürlich meine ich damit auch österreichisches und zum Teil schweizerisches. Und ich habe die Rezepte nicht nur ausgesucht, sondern auch so sorgfältig getestet, dass man das als User, sage ich mal, als Leser oder Leserin Vertrauen existieren kann. Diese Rezepte funktionieren. Wenn ich eine perfekte Zimtsterne backen will, weiß ich, dass ich mit diesem Buch das erreichen kann. Klar gibt es Variationen, klar gibt es andere Möglichkeiten. Manche machen so, manche machen so. Ich meine, gerade bei Zimtrezepten gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Aber ich denke, dass so ein Buch einfach auch Vertrauen dem Leser gibt.
Mhm. Damit wir dich und deinen Ansatz, Luisa, noch ein bisschen besser kennenlernen, hätte ich jetzt hier ein paar kleine Entweder-Oder-Fragen für dich. Mhm. Wenn du dich entscheiden müsstest, dann süß oder salzig?
Salzig.
Nudeln oder Reis?
Reis.
Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Und weil du es vorhin schon selber gesagt hast, Kirschen oder Erdbeeren?
Kirschen. Schwierig.
Kalt oder warm?
Warm.
Und jetzt, das hast du eigentlich schon beantwortet mit der Reisfrage, asiatisch oder italienisch?
Oh, also, ich muss sagen, italienisch natürlich. Ich bin selber halb Italienerin. Mhm. Und ich esse in dem Sinne auch, habe nur Reis gesagt, weil ich seit ein paar Jahren kein Gluten mehr vertrage.
Okay.
Also es war auch eine praktische Antwort. Aber ich bin sehr gespalten zwischen den beiden, aber eigentlich italienisch.
Ja, die haben natürlich auch Reis.
Ja, genau.
Du hast es vorhin schon kurz gesagt, du gibst auch Baking-Workshops. Ich hätte hier für dich, Luisa, ein paar problematische Situationen, die jeder von sich selber kennt. Und ich würde dich bitten, uns zu verraten, wie du damit jeweils umgehst, damit wir ein bisschen was von dir lernen können. Mhm. Problem Nummer eins, du hast Gäste und zu wenig eingekauft.
Der Horror.
Schon, oder?
Und man darf den Ehemann nicht nochmal losschicken, um ein Baguette zu kaufen.
Hat ja nicht jeder.
Genau. Okay. Also, was mache ich in dem Moment? Oh Gott, das ist ja ein Albtraum. Da würde ich in meine Speisekammer gehen und ich habe zum Glück immer irgendwelche komischen Pasten oder Gläsern von irgendwelchen leckeren Sachen auf Vorrat. Und ich würde daraus was Schnelles zaubern, ob es nun auf altem Brot raufgeschmiert werden muss, keine Ahnung. Aber irgendwas findet sich immer.
Okay, Problem Nummer zwei, zu viel gesalzen.
Ah, das ist eine sehr gute Frage. Wenn es ein Eintopf ist oder sowas oder eine Suppe, dann eine Kartoffel schälen und reintun, denn die Kartoffel saugt den Salz auf. So kann man versalzene Suppen oder Eintöpfe oder sowas retten, wo eine Kartoffel einigermaßen versteckt werden könnte. Man kann die Kartoffel dann auch rausfischen und wegschmeißen.
Die schmeckt ja dann wahnsinnig salzig höchstwahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Ist auch nicht genießbar, genau. Aber bei einem Gericht, wo man eben keine Kartoffel reinschmuggeln kann, wie zum Beispiel eine Tomatensauce oder sowas, würde ich etwas mehr Wasser zufügen und dann die Nudeln etwas weniger salzen und dann versuchen, dann den Ausgleich so zu machen.
Okay. Super, wusste ich gar nicht. Macht man die Kartoffeln dann im Ganzen oder in Scheiben oder ist es egal?
Es ist eigentlich egal, aber ich würde einfach sie schälen, damit sie schön viel aufnehmen kann und wahrscheinlich in die Hälfte schneiden.
Okay. Jetzt haben wir das dritte Problem. Etwas ist optisch einfach unansprechend. Es schmeckt sehr gut, aber es sieht nach nichts aus.
Also, auf Englisch sagen wir, Beauty is in the eye of the beholder.
Ja.
Wenn etwas lecker ist, aber nicht besonders schön aussieht, da würde ich einfach keinen Kommentar machen. Ich würde das Essen servieren und der Geschmack soll dann schon für den Rest sorgen.
Nicht noch ein paar kleine Korianderblättchen an die Seite oder so?
Also klar, ein bisschen grün obendrauf, aber ich beschäftige mich gerade sehr viel mit etwas unschönes Essen, weil ich ein deutsches Kochbuch schreibe, also
oh, was heißt viele, das?
Ja, wo ich viele Gulasch und geschmorte Fleischgerichte und so weiter, die sind sehr lecker, aber sehen manchmal nicht besonders toll aus. Aber sie haben so ein schönes Aroma und ich finde, auch ein sehr schön gedeckter Tisch kann auch viel verstecken,
Kompensieren,
sage
ja.
ich mir. Kompensieren, das ist das schönere Wort, genau. Und ich habe so eine wunderschöne Meißenterrine und dann kommt weiß ich nicht, der Braten da rein. Also gut, Braten ist jetzt auch nicht so unansehnlich, aber sage ich mal, den Gulasch.
Ja.
Und schon sieht es viel eleganter und schicker aus.
Okay. Okay, Problem Nummer 4. Etwas ist im Ofen zu trocken geworden.
Ach ja, was macht man denn da? Also wenn es ein Braten ist oder ein Stück, also etwas Herzhaftes, dann würde ich schnell eine Soße dazu machen, weil eine Soße kann man schon relativ schnell machen und einfach drüber gießen und das Beste draus machen. Mit Kuchen müsste man vielleicht ein bisschen Schlagsahne dazu servieren. Also es gibt immer irgendwelche Wege. Aber ich finde, das Ding ist, was ich so also wichtig finde zu sagen, wenn man für Freunde kocht oder Familie und das Essen wird nicht total perfekt, sollte man sich nicht zu sehr ärgern, denn die Mühe, die man sich gemacht hat, ist auch eine Form von Liebe. Und ich glaube, die Menschen am Tisch, denen ist es vielleicht nicht egal, aber viel weniger wichtig, als man denkt.
Ja. Okay, fünftes und letztes Problem. Und wie ich finde, gravierendes Problem. Tomaten, die nach nichts schmecken.
Oh, ja. Tomaten, die nach nichts schmecken, ist immer wieder schlimm. Ich esse Tomaten leidenschaftlich gerne. Ich möchte Tomaten essen, bevor ich sterbe. Ich liebe sie so sehr.
Henkersmahlzeit wäre.
Ja, genau, Tomaten. Breakfast, Lunch and Dinner.
Okay.
Für mich muss man Tomaten mit Salz essen. Salz hilft fast jede Tomate. Natürlich sollte man im Winter keine Fleischtomaten kaufen, egal wie schön und rot sie sind, die schmecken nicht. Man sollte versuchen, saisonal zu essen, wenn es geht. Allerdings finde ich mittlerweile, dass diese kleinen Cherry-Tomaten eigentlich das ganze Jahr lang gut schmecken. Aber ich versuche dann eben die richtig saftigen, fetten Fleischtomaten wirklich nur zu kaufen, wenn sie auch nicht besonders weit von hier kommen, also lokal zu essen und so weiter.
Was ist mit einer ganz kleinen Prise Zucker?
Ja, sowas mache ich nicht. Also für mich sind Tomaten immer nur mit Salz zu genießen.
Mhm.
Ich weiß, es gibt Rezepte, die sagen, dass man auch Zucker in Tomatensoße tun soll. Sowas habe ich als Halbitalienerin noch nie gemacht. Aber da scheiden sich
Ja,
die
verstehe.
Geschmäcker, genau.
Luisa, was hast du im Dezember neben Kochen und Backen sonst noch vor? Gibt es vielleicht Filme, auf die du dich freust? Ich habe gelesen, Annie Ernaux, die Super 8 Jahre, kommt raus im Dezember. Das ist ein Dokumentarfilm über die französische Autorin Annie Ernaux. Ist das vielleicht was für dich oder schwebt dir was ganz anderes vor?
Also meine Familie und ich, also wir gucken jeden Freitag einen Film mit unseren Kindern zusammen. Das ist immer so der Höhepunkt von der Woche. Und im Dezember gucken wir sehr gerne Weihnachtsfilme von vergangenen Jahren an. Zum Beispiel Elf mit Will Ferrell oder auch Kevin allein zu Haus, weil das ein wirklich urklassischer Weihnachtsfilm ist. Annie Ernaux finde ich großartig. Ich habe ihr Buch gelesen dieses Jahr. Wie heißt es? Die Jahren, glaube ich, auf Deutsch. Wunderbar. Also auf den Dokumentarfilm freue ich mich sehr. Ich bin auch sehr gespannt auf die Netflix-Serie von Meghan und Harry, die im Dezember
Ah, okay.
erscheinen soll. Ja.
Okay, stimmt, sieht man schon überall.
Genau. Und ich habe im Dezember Geburtstag, also
Ach ja.
habe einiges vor.
Bäckst du dir dann selber einen Kuchen oder wie läuft das bei dir?
Nee, ungerne. Also ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt Kuchen essen werde am Geburtstag. Wir schauen mal.
Okay, ja stimmt, du bist ja eher salzig als süß.
Nach dem Backbuch hat sich einiges geändert in meinem, was meinen Geschmack so angeht.
Ach, tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Es waren 2 Jahre, sage ich mal, Testbacken angesagt, wo meine Freundin und ich, die mit mir zusammen das Buch geschrieben hat, wir wirklich jeden Tag gefühlt 10 Kuchen gebacken haben. Und nach so viel Backzeit und Kosten und Probieren und Überlegen und so weiter, esse ich jetzt viel lieber eine Tüte Chips.
Verstehe. Natürlich Kale Chips, ja, die du
Ja,
selber gemacht
richtig, richtig, genau.
Klar.
Selbstgemachte.
Wie ist denn das eigentlich mit diesen ganzen Formaten auf Netflix? Ich sehe es immer nur, also ich sehe sie nicht, aber ich sehe, es gibt immer mehr und immer mehr Kochformate. Ist da irgendwas, oder auch Apple TV, irgendwas, was du an Streaming-Formaten zum Thema Kochen empfehlen kannst?
Ich muss zugeben, ich gucke keine Kochserien. Ich weiß, die sind wahnsinnig beliebt, aber das ist so ein bisschen wie, also für mich ist Kochen natürlich etwas, was ich gerne mache, aber es ist auch Arbeit. Und wenn der Arbeitstag vorbei ist, will ich lieber was anderes machen.
Ja, verstehe ich. Gibt es Tage, an denen du auch mal gar nichts kochst?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ein Highlight in der Woche ist, wenn wir mal woanders essen als bei uns zu Hause.
Ja.
Aber ich koche sehr gerne. Also es ist eine Leidenschaft. Ich mache es gerne, aber natürlich mache ich auch gerne Pausen.
Ja. Vielleicht hast du ja zuletzt, Luisa, noch ein paar schöne kulinarische Geschenktipps. Bist du jemand, der gerne Dinge verschenkt, die man essen oder trinken kann, die du selber gemacht hast? Oder?
Ja, ich liebe es. Also ich mache jeden Februar Bitter-Orangen-Marmelade, wenn die Pomeranzen auf den Märkten zu finden sind. Und ich mache ziemlich viele. Ich würde sagen, mindestens 12, 14 Gläser voll. Die lagere ich dann ein. Und die verschenke ich dann zu Weihnachten. Also es ist immer ein Lieblingsgeschenk von mir, was ich schenke. Ich mache auch sehr gerne eingelegte Pflaumen in Armagnac. Das macht ein wunderschönes Geschenk, auch was Besonderes. Und ist relativ unkompliziert, nicht halb so kompliziert wie Orangenmarmelade.
Ja, ach, das ist so kompliziert. Ja, ich wusste gar nicht, dass daher das Wort Pomeranze kommt übrigens.
Ja, Pomeranze ist der Name für die Bitterorange. Vielleicht ist das nur der Berliner Name, ich weiß es nicht. Aber es ist schon etwas aufwendig. Es sind 2 Tage Arbeit auf jeden Fall, weil man muss die Orangen, die sind ja nicht wie normale Orangen, man muss sie bearbeiten und ja, es ist aufwendig, aber es lohnt sich.
Und du hast ja fast ein Jahr Zeit, wenn du im Februar anfängst.
Genau, ein Jahr Zeit, um mich dafür aufzustellen. Genau. ich mache auch sehr gerne Granola, also so knusprige Hafermischungen, die man dann verschenken kann in hübsch verpackten Beutelchen. Ich mache einen salzigen Granola, den ich sehr toll finde, was man auf Joghurt oder mit Gurkensalat oder sowas essen kann. Und ich verschenke auch, wie sagt man das auf Deutsch? Also es heißt Brittle, Nut Brittle auf Englisch. Man macht so eine Art hartes Karamell mit Nüssen. Und das bricht man dann in so Schärpchen und verpackt das und dieses, das ist wahnsinnig lecker und jeder freut sich über so einen Beutel.
Ja, und lädt dich gerne ein, weil
ja,
er weiß, dass du was Gutes, ein gutes Mitbringsel hast. Allerletzte Frage, Luisa, was gibt's denn bei euch zu Weihnachten oder über die Feiertage? Es muss ja nicht nur an Weihnachten sein, aber vielleicht ist ja bei euch Silvester besonders viel los, kulinarisch, oder sagst du, da machst du gerade mal eben genau nichts? Was wird sein?
Also Heiligabend versuchen wir immer so ein bisschen italienisch angehaucht Fisch zu essen. Da gibt's immer irgendwelche Fischgerichte, weil wir auch am ersten Feiertag mit unserer deutsch-amerikanischen Freundschaftsgruppe, die so ein bisschen wie Familie ist, dann auch den Truthahnbraten essen und mit allem drum und dran. Das heißt, Heiligabend soll etwas leichter sein. Und Silvester versuchen wir eher so festliche Häppchen zu machen. Mein Sohn, mein großer Sohn, der ist 10 jetzt, er freut sich das ganze Jahr lang schon drauf, dass wir Silvester immer so ein Aperitif machen, wo wir Kartoffelchips nehmen, also gesalzene, die beste Qualität, die man finden kann. Und dann ein Tüpfelchen saure Sahne oben drauf, auf jedem Chip einzeln. Und dann so 3 kleine Bällchen Lachsrogen. Und dann macht man so einen Riesenteller voll mit diesen Häppchen. Und mittlerweile ist es so, dass Silvester nicht passieren kann ohne diese hors d'oeuvre.
Luisa, das waren viele, viele gute Tipps, die wir jetzt alle noch umsetzen können die nächsten Wochen, außer vielleicht die Orangenmarmelade, da sind wir jetzt zu spät dran.
Naja, es kommt wieder. Man kann sich ja vorbereiten, die Marmeladengläser schon mal sauber machen.
Genau, schöne Schilder basteln. Sozusagen.
Genau.
Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch und wünsche dir und natürlich auch allen HörerInnen einen wunderbaren Dezember. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Wir hören uns dann wieder im Jahr 2023. Tschüss, Luisa.
Tschüss, danke.
Das war die Dezemberfolge des Harper's Bazaar Podkalenders. Wir danken Luisa Weiß, wünschen Ihnen allen wunderbare Weihnachten und ein frohes neues Jahr.
Wir hören uns wieder im Januar auf habersbasar.de und überall, wo es Podcasts gibt.